meinen Arbeitsplatz und das Mikro, also theoretisch zumindest. Bin ich an? Okay, es hört sich von hier vorne. Aber ich habe ja auch keinen Monitor. Na, wir sind ja vorne immer noch über den Monitor zu hören und hier steht keiner. Also wenn ihr so macht, dann weiß ich, das ist zu leise. Dann muss ich lauter reden. Okay, ja, ich habe heute die Ehre und die Freude zu predigen. Und das soll jetzt kein Rundumschlag werden, aber ich habe so möchte verschiedene Aspekte beleuchten. Von Krieg und von Frieden. Und unser Part da drin. Und ich je tiefer ich mich damit beschäftige und je mehr ich mich auch mit diesem Predigttext nochmal neu beschäftigt habe, mit dem Predigtthema, umso mehr merke ich, das ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Und ich werde euch heute wesentlich mehr, also weiß ich nicht, ob wesentlich mehr, aber ich werde euch heute auch mit Fragen alleine lassen zum Weiterdenken, weil ich da selber keine Antwort habe. Der Pastor ist ja mehr der, der die Antworten liefern muss, so Fragen, die die Gemeinde hat, nach Möglichkeit. Ich habe zu allen Sachen auch keine Antwort, aber ich möchte mit euch einige Gedanken heute Morgen teilen. Denn, und ihr alle wisst das, wir alle haben das bebetet, es ist Thema gewesen. Wir haben ukrainische Geschwister hier in der Gemeinde gehabt. Ich weiß nicht, ob heute Morgen auch jemand da ist. Seid gegrüßt, wenn ihr da seid. Seit dem 24. Februar ist die Welt nicht mehr so, wie wir dachten, dass sie ist. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat in der Tat vieles verändert. Die Politik hat sich von ziemlich vielen Maximen, die so seit dem Zweiten Weltkrieg, mindestens seit 1990, unausgesprochen oder auch ausgesprochen existierten, in einer Geschwindigkeit verabschiedet, dass mir schwindelig geworden ist. Wir liefern Waffen, also wir nicht, ich nicht, aber Deutschland, die EU liefern Waffen, sie verhängen Sanktionen. Letztlich, weiß nicht, wie euch das geht, habe ich schon das Gefühl, aber eigentlich ist die Politik hilflos. Hilflos und wir wissen nicht genau, wir sind vielleicht auch hilflos. Die Gemeinde Jesu trifft sich wieder zum Gebet für Frieden. Das war ja so über die Jahre nach meiner Wahrnehmung eher sowas für Freaks, ne? Für die Friedensbewegten, die weiße Taube vor dem blauen Hintergrund, ne? Kennt ihr diese schönen Button, ne? Das waren die unentwegt für den Frieden gebetet haben. Jetzt letztens habe ich gesehen mit einem Button mit der Friedenstaube und den Flaggen der Ukraine. Es ist wieder, soll jetzt nicht negativ klingen, es ist wieder schick geworden, das zu tragen. Und es ist wichtig und gut, dass wir auch dafür stehen und beten. Wir haben wenig für Frieden gebetet. Wir haben für Frieden für Israel gebetet. Das kennen wir noch, oder? Frieden für Israel, das war so immer noch das, was sich die Christen auf die Fahnen geschrieben haben. Wenn ich in meiner zweiten Gemeinde sozusagen in Köpenick Gottesdienstleitung hatte, dann kriegte ich immer noch mit, bei den Fürbitteteil mit auf die Agenda geschrieben, Gebet für Israel. Ja, gut und wichtig, Gebet für Israel. Ja, dass wir Israel Frieden wünschen. Aber Weltfrieden? Ich möchte heute in der Predigt versuchen, das Geschehen, was wir uns in den letzten Wochen so beschäftigt, ein bisschen geistlich einzuordnen. Und es ist wirklich nur ein Ansatz und es ist wirklich nur ein Versuch. Und vielleicht könnt ihr da weiterdenken. Und möchte mit euch zu Beginn zwei Gedanken teilen. Der erste Gedanke, der mir wichtig geworden ist, ist, die Bibel ist kein pazifistisches Buch. Die Bibel ist kein pazifistisches Buch. Krieg und Konflikte sind in der Bibel nicht die Ausnahme, sondern die Regel. In Klammern, das war auch in den letzten 2000 Jahren nie anders. Ja, das Volk Israel befand sich in sie hatten auch mal Ruhe, ja, aber es befand sich in häufiger, sage ich es mal so, militärischer Auseinandersetzung mit seinen Gegnern und mit seinen Feinden. Lange Zeit, bevor sie dann unter dem Königtum sesshaft werden, war es ein Nomadenvolk. Und die hatten lauter Weltmächte um sich herum. Assur und Babylon und Griechenland und schließlich auch Rom. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch die Makkabäer-Geschichte kennt, als die Griechen in Rom, in Jerusalem eingefallen sind und den Tempel zerstört haben. Und dann kamen die Makkabäer und haben sie vertrieben. Dann gibt es dieses Ölwunder, das Öl, was, also ja, man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass die Griechen da reingekommen sind in den Tempel und erstmal alles zerstört haben und da steht unreines Fleisch, also Gyros oder irgendwas, also was für die Israelis unrein war, ja, Schweinefleisch, irgendwas haben sie dort geschlachtet und das Öl, was im Tempel war, haben sie gleich noch genommen und damit gebraten. So erkläre ich es immer meinen Schülern, wenn wir über die Makkabäer reden. Das Öl reichte nicht mehr und die Makkabäer haben das Heiligtum wieder geweiht. Sie haben das Öl, nur noch ganz wenig Öl gehabt und im Allerheiligsten musste ja immer das Öl brennen. Ne? Und ja, das war Öl für, glaube ich, 24 Stunden und es brannte 9 Tage. Und dieses Wunder feiert das Volk Israel heute noch am Chanukka-Fest. Um die Weihnachtszeit herum, dieses Lichtwunder. Ja? Kleiner Seitengedanke, Israel befand sich in militärischer Auseinandersetzung. Sie mussten sich verteidigen. Ja. Und manchmal ist Gott auch nicht so zimperlich mit den Feinden Israels umgegangen. Auch zur Zeit Jesu herrschte kein Frieden. Wir kommen ja gerade von Ostern her. Wisst ihr, was man in der Osterzeit in Israel feiert? Das Passafest. Jetzt will ich euch nicht das nächste jüdische Fest erklären, aber die meisten, die damals im Kindergottesdienst aufgepasst haben, wissen, Passafest ist in Erinnerung ans Volk Israel und es ist eines der höchsten, wenn nicht das höchste Wallfahrtsfest. Und das war es damals schon. Bis heute kommen viele Juden in Jerusalem zusammen. Ich habe Kontakt zu einer messianischen Synagoge in Berlin. Die haben in Berlin Pessach gefeiert, jetzt auch gerade wieder letzte Woche. Das Pessachfest ging jetzt Ende der Woche zu Ende. Und viele Juden kamen damals nach Jerusalem. Deswegen war auch Palmsonntag möglich, weil das ganze Volk war sowieso da. Die Römer auch. Und es gab damals das Sprichwort, dass gerade zur Passahzeit den Römern das Schwert besonders locker saß. Also da war jetzt nichts mit Menschenrechte, ja. Na, da war auch Amnesty, gab es damals noch nicht. Die Römer hatten als Besatzervolk die Justiz in ihren Händen. Übrigens nur die Römer durften kreuzigen. Deswegen haben die Israelis, die Juden, auch Jesus zu Pilatus geschickt. Die Juden hätten Jesus gar nicht kreuzigen dürfen, war nicht erlaubt. Das war eine Strafe für Nichtjuden, die den Römern für nichtrömische Staatsbürger, die den Römern vorbehalten war. So wird es richtig. Ja? Das Schwert saß den Römern besonders locker. Von einem Rechtsstaat, wie wir ihn heute kennen und auch die Vorzüge genießen, war man damals meilenweit entfernt. Und ich glaube, dass wir das verstehen müssen als Generationen, die keinen Krieg mehr erlebt haben. Also einige haben den Krieg noch erlebt hier heute Morgen, aber die allermeisten würde ich sagen nicht. Ja? Wir sind so friedensverwöhnt, wir haben uns berauscht daran, wie friedlich und fortschrittlich wir doch geworden sind. Ja? Weltweit gesehen nicht, aber in Europa. Und deswegen erschreckt es uns gerade so, wenn das wieder so nah an uns rankommt. Nur die biblische Realität ist eine andere. Und wenn wir es global betrachten, war es auch in den letzten Jahrzehnten nicht anders. Wir leben in einer Welt, in der der Krieg der Normalzustand ist und nicht die Ausnahme. Weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben und Satan, der Fürst dieser Welt, zwar an Ostern durch Kreuz und Auferstehung besiegt ist und gebunden ist, ja, der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8b. Die gute Nachricht ist, der Feind ist gebunden. Und in der Zeit, bis Jesus wiederkommt, darf er sich noch wehren. Es ist aber auch eine Zeit, in der Rettung möglich ist, nötig ist. Deswegen heißt die Zeit Gnadenzeit, unter der wir leben. Und das ist wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Wir sind aber auch als Bürger des Reiches Gottes in das Reich dieser Welt hineingesetzt. Und das Reich dieser Welt ist kein Friedensreich. Es wird irgendwann mal das 1000-jährige Reich geben, wo dann Frieden herrscht. Aber da sind wir noch nicht. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns das zur Kenntnis nehmen. In dieser Welt, in der wir leben, ist wirklicher Friede nicht zu finden. Was mich zu dem zweiten Punkt bringt, der Friede Gottes ist ein anderer als der menschliche Friede. Und da fange ich gerade mal an, tiefer drüber nachzudenken. Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, dass der Friede Gottes buchstäblich unvernünftig ist. Wie komme ich da drauf? Ich denke, ein bisschen provokant ist es auch. Philipper 4, Vers 7. Hören wir fast jeden Sonntag. Ich werde euch nachher mit diesem Segen segnen. Was hören wir da jeden Sonntag? Der Friede Gottes, ja, der höher ist als alle menschliche Vernunft, als alles, was wir begreifen, als alles, was wir mit den Kategorien unserer Vernunft erfassen können. Deswegen ist der Friede Gottes unvernünftig. Wenn wir Frieden in vernünftigen Kategorien messen würden, wäre das Werk Jesu gescheitert. Ich erinnere mich dran, erster Schulgottesdienst. Wir hatten uns nochmal unterhalten, ihr macht jetzt mit Rika und mit Lara, dass ihr ja auch einen Abschlussgottesdienst macht. Wir hatten zum Abitur. Wir hatten damals einen Schulgottesdienst. Die Evangelien waren nicht ganz so häufig wie die Katholiken. Die Katholiken durften, die waren noch fromm damals, noch frommer möglicherweise als heute. Die gingen jeden Mittwoch zum Schulgottesdienst bis zur 10. Klasse. Wir hatten das 3 oder 4 Mal im Jahr. Erlöserkirche, Pfarrer Kurz, ich werde es nie vergessen, Pfarrer Kurz kam auf uns zu und sagte, worüber soll ich denn predigen? Es war Weihnachten. Und wir sagten, wir verstehen das mit der Engelsbotschaft nicht. Wir waren 5. Klasse oder so. Ne? Verstehen das nicht, wie Friede auf Erden, wie die Botschaft der Engel Friede auf Erden sein kann und es ist immer noch Krieg. Und dann hat Pfarrer kurz gestutzt und hat das dann in seiner Predigt verarbeitet. Und er sagte sinngemäß, ich habe es nie vergessen, Friede beginnt in unseren Herzen und wir dürfen diesen Frieden weitergeben. Das finde ich als ersten Ansatz gut, aber reicht das? Was Jesus als Friedensstifter vorgelebt hat und gepredigt hat, war eben nicht, wir stehen auf und befreien uns von den Besatzern. Daran ist der Volk, daran ist Judas letztlich irre geworden, weil viele gedacht haben, jetzt kommt der Befreier, den haben wir empfangen und jetzt gibt der den Römern mal so richtig Bescheid. Das war nicht das Anliegen Jesu. Jesu ließ sich kreuzigen, um die Menschheit zu retten. Die Römer waren danach immer noch die Besatzer. Das Volk Israel war nicht befreit. Aber Jesus hat Friede, hat Gott versöhnt mit den Menschen. Hat Frieden geschaffen zwischen Gott und Menschen. Darf ich euch an die Bergpredigt erinnern? Die größte Rede Jesu, Matthäus 5, Vers 44. Matthäus 5, 39 und dann 44. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die linke dar. Das ist die Kategorie von Frieden und von Gewaltverzicht, in der Jesus unterwegs ist in seinem Reich. 5 Verse weiter. Jetzt kann man, auch eine sehr starke Aussage, liebet eure Feinde. Ihr könnt es noch. Und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Ihr Lieben, das ist so diametral zu den Sphären, in denen wir uns hier auf dieser Welt teilweise und gerade bewegen. Ich möchte die Frage nicht diskutieren an dieser Stelle, weil da gibt es ganz unterschiedliche Theologien und unterschiedliche Positionen, ob man mit der Bergpredigt Politik machen kann. Das ist in den letzten, gerade in der Nachkriegszeit, von ganz vielen Theologen sehr intensiv diskutiert worden. Aber es geht mir nicht um Politik. Ich finde sowieso, dass Politik nicht auf die Kanzel gehört. Ich bin ein sehr politischer Mensch, man kann mit mir sehr gut politisch diskutieren, aber es gehört hier nicht hin. Ich möchte euch nur daran erinnern, das Reich Gottes, im Reich Gottes gelten andere Gesetze. Die Selbstverständlichkeit, mit der alle gerade nach schweren Waffen rufen, löst in mir Beklemmung aus, weil ich weiß, dass sich kein Konflikt durch Gewalt dauerhaft lösen lässt. Im Konfliktmanagement, du kannst keinen Konflikt dauerhaft mit Waffen befrieden. Geht nicht. Nur, was sollen wir Christen denn nun tun? Was bedeuten diese Worte für uns als Christen, wenn Jesus sagt, Wenn dir einer auf die linke Backe haut, dann halt ihm auch die rechte hin. Liebet eure Feinde. Ich weiß es nicht. Wir müssen wieder ganz neu Antworten finden. Wir müssen das wieder ganz neu buchstabieren. Ich finde die Idee und das, was an Vision im Raum ist, wie wir hier Ukrainern auch helfen können, finde ich super. Ich würde mir wünschen, dass wir es wirklich aus der Triebfeder tun, weil Jesus uns treibt und Jesus mit seinem Friedensreich uns treibt und nicht, weil unsere humanistische Ader uns treibt. Weil das Scheitern des Humanismus sehen wir gerade. Das kriegen wir gerade live vor Augen geführt, dass alles humanistische Bemühen gescheitert ist. In einer Nacht. Ja. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich leider nicht selber erlebt habe und möchte die Predigt kurz unterbrechen und möchte mit euch dann in eine Gebetszeit gehen. Eine Freundin von mir, meine Gesangspartnerin in Berlin, war für ein Jahr in Augsburg im Gebetshaus. Manche kennen das, Johannes Hartl. Und die praktizieren 24 Stunden Gebet rund um die Uhr. Und sie war jetzt letztens nochmal für eine Woche dort zu Besuch, weil sie dort Freunde hat und auch Mentoren hat. Und dann die Geschichte hat mich so gepackt, weil die mich also nur vom Erzählen so berührt hat. Und sie sagte, ich ging dahin und dachte, boah, jetzt wird für die Ukraine gebetet und ich weiß nicht, wie soll ich und wie, ich kriege da keinen Draht zu. Und dann kam eine Frau, trat ans Mikrofon aus dem Baltikum. Ich weiß nicht, ob es Estland oder Lettland war oder Litauen, irgendwo aus dem Baltikum. Und sie stand davor und hat diesen Gedanken gemacht, wie können wir mit den Augen Jesu beten? Wir beten ja oft immer das, was wir so an Gedanken haben und was so unsere Weisheit und unsere Erkenntnis ist. Und für sie bedeutete das ganz konkret, dass sie auf Russisch betete, in der Sprache ihrer Feinde. Sie stellte sich hin und hat auf Russisch gebetet und das Volk gesegnet. Und Berit sagte mir, meine Bekannte, sagte, da kam so eine Power, da kam so eine geistliche Kraft rüber. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir unsere Kategorien verlassen und in göttlichen Kategorien denken, dann muss das jetzt nicht bedeuten, dass wir alle Russisch lernen. Aber vielleicht kommen wir an den Punkt, wo wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen und mit den Augen Gottes zu beten. Und dazu möchte ich euch gerne einladen, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, jeder an seinem Platz. Das könnt ihr laut tun, das könnt ihr auch leise tun, das ist alles okay. Aber ich möchte euch einladen, also ich möchte Gott einladen, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns seine Augen schenkt, mit denen er das Ganze sieht. Und dass wir dann anfangen, das, was kommt, einfach zu beten. Einfach Gott einzuladen und dass wir das dann, was uns ins Herz gegeben wird, anfangen auszubeten. Dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte, dass wir uns einige Momente der Stille nehmen. Wer laut beten mag, darf das auch tun, aber es muss keiner. Aber lasst uns in dieser Herzenshaltung mal vor Gott treten und einfach ihm diese Situation mit der Ukraine hinhalten und ihn bitten, dass er uns seine Augen schenkt. Und wir werden das Ganze gleich mit einem Lied dann den Teil abschließen, mit dem Tesee-Lied, was man ganz oft singen kann und was ihr ganz schnell hört. Seit ein paar Tagen dieser Gedanke nicht los, dass auf beiden Seiten gerade deine Kinder kämpfen. Ob sie verblendet sind oder nicht, ob sie gelenkt sind oder nicht, dass da deine Kinder auf deine Kinder schießen. Und Jesus, ich bekenne dir das, dass ich damit nicht umgehen kann, dass mir das Herz zerreißt. Und ich bete einfach, dass du dich erbarmst.
Ich habe die ganze Zeit dieses Bibelwort im Kopf. Wenn mein Volk, das nach mir benannt wird, sich vor mir beugt und sich demütigt im Gebet, so will ich kommen und ihr Land heilen.
Wenn das mit dem göttlichen Frieden sich so schwierig gestaltet, so widerständig ist in dieser Welt, und wenn der Frieden, den wir bringen sollen, ein anderer ist als den, der die Welt, den die Welt gibt, dann stellt sich für mich unweigerlich eine weitere Frage, nämlich: Wie ist es dann mit dem Reich Gottes? Was ist dann unser Job, neben dem Friedensstifter zu sein? Und dazu gibt es einen zweiten großen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Wir sind berufen zum Kampf. So sehr wir auf der einen Seite berufen sind, göttlichen Frieden zu bringen und Friedensstifter zu werden, umso sind wir auf der anderen Seite auch berufen zum Kampf. Mein Arbeitstitel für diese Predigt war Gemeinde Jesu an die Waffen. Und auch das, was wir eben getan haben, Fürbitte zu tun, ist schon im besten Sinne geistlicher Kampf. Und es ist gut, wenn wir tatsächlich mit den Augen Gottes beten, weil wir merken, dass wir da auch gelenkt und geführt worden und uns eins machen mit dem, was der Heilige Geist eigentlich will. Epheser 6. Schließlich, schreibt Paulus, ab Vers 10 lese ich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, ziert an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen. Ganz wichtig, einmal dick unterstreichen in der Bibel. Wir haben nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Paulus lässt uns an dieser Stelle einen Blick in die unsichtbare Welt tun. Er sagt, dass in der unsichtbaren Welt Kämpfe stattfinden und wir sind als Christen in genau diesen Kampf gestellt. Jeder. Nicht ein paar geistliche Heavies, nicht ein paar Freaks, ja, sondern jeder. Egal ob 90 oder 20 oder im mittleren Alter, wir sind dazu berufen zu kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern, schreibt Paulus hier, gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und es ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Fokus verlieren. Alle Kriege auf dieser Welt sind Nebenschauplätze. So furchtbar das ist, so sehr es uns mitnimmt, so sehr es uns als Christen betroffen macht und betroffen machen muss, unser Fokus ist unser Job, passiert in der unsichtbaren Welt. Wir haben im Laufe der Geschichte diese Dimension so häufig aus den Augen verloren. Vielleicht haben wir irgendwelche Bilder im Kopf von wilden Dämonenaustreibungen. Wir Christen sind da so behütet, wir haben den Exorzisten nicht gesehen. Meine Schüler sind da immer schon ein bisschen weiter, auch mit 13. Und wenn die mich dann fragen, glauben Sie da dran? Ich sage, ja. Oh, dann wollen die immer Geschichten hören. Geschichten von Exorzisten, ne? Und ne, von Exorzismen. Habe einige erlebt, war immer nicht so schön. Also ich reiß mich jetzt nicht danach. Ich könnte einige erzählen, muss jetzt aber auch nicht. Aber ich möchte euch heute Morgen so den Blick öffnen für die unsichtbare Welt und für unseren Part da drin, den wir haben im Gebet. Wie zerstöre, hier geht es, der erste Punkt ist, das Ziel unseres Kampfes ist, Bollwerke des Feindes zu zerstören. Nicht unsere Geschwister, die uns irgendwie nicht in Kram passen, nicht irgendwelche bösen Menschen, gegen die wir kämpfen, sondern die Bollwerke des Feindes. Wie machen wir das? Es gibt einen ganz banalen Ansatz, wir können gebieten. Ich habe irgendwo neulich gelesen, gebieten ist schön, wir stellen häufig dann wieder eher den Teufel in den Mittelpunkt, wenn wir gebieten, und die Dämonen als den Heiligen Geist. Wisst ihr, was wir noch tun können, um die Werke des Feindes zu zerstören? Lobpreis, das ist so schön. Ja? Lobpreis vertreibt die Finsternis. Ja? Lobpreis ist geistlicher Kampf. Wenn wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann muss der Feind fliehen. Ihr habt das erlebt, jetzt erzähle ich euch doch eine Geschichte. Habe das erlebt, wir waren auf einem Seelsorgeseminar und ich hatte Lobpreisleitung Und ich weiß gar nicht mehr, was das Thema dieser Gebetszeit war. Und ich merkte auf einmal, dass eine Mitarbeiterin anfing, sich heftiger zu bewegen. Für die wurde gebetet und sie fing an zu zittern. Und das passiert ja manchmal, wenn wir für Menschen beten, dass sie auch in irgendeiner Weise, Charismatiker sagen, manifestieren. Mag ich nicht so das Wort. Ich merkte aber, das wurde heftiger. Und ich merkte irgendwie, das ist jetzt was anderes. Und es war nachher so heftig, dass sie die mit zwei Männern festhalten mussten. Und irgendwann sprach eine Männerstimme aus dieser Frau, ich bin schneller als ihr. Und dann war sie weg. Also er oder wer auch. Und sie war komplett frei. Lobpreis vertreibt Finsternis. Ja, und da, wo sich der Feind versteckt, muss er gehen. Deswegen ist es so wunderbar, Gott anzubeten und ihn zu loben. Und das Dritte, wie können wir Bollwerke zerstören? Indem wir Gottes Waffenrüstung tragen und benutzen. Vers 13, Epheser 6, schreibt Paulus, legt die Waffenrüstung Gottes an. Was hatte Paulus da wohl vor Augen? Wahrscheinlich, vermutlich einen römischen Soldaten und seine Waffenrüstung. Römische Soldaten waren für den Nahkampf ausgebildet. Ja, Panzer gab es damals noch nicht und andere schwere Waffen, die waren im Nahkampf unterwegs. Und im Nahkampf geht es wohl um Abwehr, um Widerstehen und Standhalten, aber auch darum, etwas zu vollbringen, etwas aktiv zu vollbringen. Die Waffen, die uns Jesus an die Hand gibt, sind gut zur Verteidigung und zum Angriff. Und ich möchte aus Zeitgründen nur ganz kurz euch die einzelnen Dinge vorstellen. Man könnte über alles eine eigene Predigt halten, aber wie gesagt, ich möchte heute Impulse setzen. Deswegen halte ich das kurz. Das Erste, was Paulus hier nennt, ist gegürtet in Wahrheit. Römische Soldaten trugen einen Ledergürtel, in den das Schwert steckte, damit sie gegebenenfalls angreifen konnten, und der im Kampf ihren Waffenrock hielt. Der Gürtel ist also durchaus wichtig. Wenn der Gürtel nicht sitzt, dann rutscht der Rock. Was sich darunter befindet und getroffen wird, überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Ja, Fußballer stehen ja gerne so da, ne? Weil man muss was schützen. Und der Gürtel diente dazu, den Waffenrock zu halten und zu schützen. Ja, ganz, ganz wichtig. Was aber ist mit Wahrheit gemeint? Paulus spricht ja vom Gürtel der Wahrheit. Verschiedene Auslegungen sind möglich. Ich habe ein bisschen mich durchgelesen und habe dann tatsächlich gefunden, Wahrhaftigkeit im Sinne persönlicher Integrität. Ich glaube, dass ist ein Aspekt, persönliche Integrität ist wichtig, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ich glaube aber, es geht um was anderes. Ich glaube, es geht darum, dass wir Gottes Wahrheiten in unserem Leben akzeptieren. Das, was Gott an Wahrheiten über uns ausgesprochen hat, ja, und diese Wahrheiten, dass wir seine Kinder sind, dass wir geliebt sind, dass wir begabt sind. Und was, du kannst da jetzt, jeder kann seine eigene Liste erstellen. Ja, das dürfen wir uns jeden Morgen neu bewusst machen. Hey, stehst mit dem Gedanken auf, ich ziehe jetzt den Gürtel der Wahrheit an und das heißt, ich bin dein geliebtes Kind, ich bin von dir geliebt, egal was die anderen über mich denken, ich bin wunderbar gemacht, ich bin begabt und so weiter und so fort. Das kann man fortsetzen. Boah, da startest du gleich viel besser, ne, einen Tag. Als wenn du erstmal deinen Terminkalender anguckst und denkst, boah, das ist ja echt schlimm, was heute kommt. Ne? Gegürtet mit Gottes Wahrheiten. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, was macht ein Brustpanzer? Der schützt unsere inneren Organe. Ja, ohne Herz sind wir nicht lebensfähig. Ohne Leber, ohne Nieren. Ja. Die lebenswichtigen Organe werden durch den Brustpanzer geschützt. Heute würde man wahrscheinlich eine kugelsichere Weste tragen. Ne? Das sieht man jetzt bei Klitschkos öfter mal, die nur mit kugelsicherer Weste durch die Gegend laufen. Damals war es ein Brustpanzer. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist mit Gerechtigkeit gemeint? Auch hier kann man zu dem Ergebnis kommen, dass wir durch unser Verhalten Gerechtigkeit zeigen sollen. Aber geht das? Und da halte ich mal mit dem Ethiker über Gerechtigkeit. Der stellt dir erstmal die Frage, was für Gerechtigkeit meinst du eigentlich? Weil so einfach ist das gar nicht geklärt. Ne? Sollen alle dasselbe kriegen? Sollen die Armen am meisten kriegen? Also, es geht nicht um die menschliche Kategorie, glaube ich, bei Paulus, sondern worum geht es? Es geht darum, dass wir gerecht gemacht sind als Kinder Gottes. Weil wenn wir diesen Panzer der Gerechtigkeit als gerechtfertigte Kinder Gottes tragen, dann sind wir nicht verwundbar. Weil die feurigen Pfeile, die der Teufel abschießt, die sollen uns treffen. Und was sollen die machen? Die sollen uns die Heilsgewissheit nehmen. Die sollen uns irritieren. Die sollen uns verwunden. Und ich weiß nicht, wer den Satz, ich glaube, Maike hatte neulich diesen schönen Satz, ich kann ihn nicht wörtlich zitieren, bis zum Kreuz, vor dem Kreuz ist Verdammnis Gottes Werk, nach dem Kreuz nicht mehr. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine. Und wenn du das Gefühl der Verdammnis auf deinem Leben lässt heute Morgen und hast dein Leben irgendwann Jesus gegeben, dann kannst du dir sicher sein, dass es nicht der Herr ist, der dich verdammt. Verdammnis kommt immer vom Feind und er will unser Leben unter diese Verdammnis bringen. Und das ist Teufelswerk im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir gerecht sind, gerechtfertigt durch das, was Jesus getan hat, ja, dann sind wir vor diesen Pfeilen geschützt. Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Schuhe sind zur Fortbewegung da. Wir alle sind Verkündiger, wir sind auch dazu berufen, das zu sein. Aber nicht die Verkündigung irgendeiner Botschaft, sondern worum geht es? Das Evangelium des Friedens. Euangelion, gute Nachricht. Wir haben Seelenfrieden anzubieten, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Das Schild des Glaubens. Das Schild des Glaubens nennt Paulus, sagt Paulus, wir können damit alle Feinde des Bösen auslöschen, bevor sie uns überhaupt erreichen können. Paulus hatte vermutlich ein Römerschild, etwa 80x1,30. Er war zwar aus Leder und wurde im Kampf nass gemacht als zusätzlicher Schutz. Bei Glauben kann man ganze Predigt reinhalten. Sicher geht es aber hier nicht ohne Vertrauen. Vertrauen auf Gottes Schutz, Vertrauen, dass er uns nicht verlässt und dass er im Kampf auf unserer Seite steht. Der Helm des Heils. Ein Helm ist aus Metall und soll unser Denken schützen, unser Denken bewahren. Ja, den Helm des Heils aussetzen bedeutet, Gottes Schutz und Befreiung unseres Sinnes in Anspruch zu nehmen. Unsere Gedankenwelt ist umkämpft. Bevor Sünde in Aktion tritt, passiert sie in unseren Gedanken. Deshalb ist es wichtig, gerade unsere Gedanken unter den Schutz Jesu zu stellen, sich bewusst dafür zu entscheiden, seine Gedanken zu denken. Wenn du göttliche Gedanken denkst, hast du keinen Platz für Bitterkeit, hast du keinen Platz für Hass, hast du keinen Platz für Ablehnung. Weil Gottes Geist diese Gedanken nicht hat. Und das Letzte, das Schwert des Geistes. Das ist unsere Angriffswaffe. 30 bis 35 Zentimeter war das Schwert eines Römers lang, hatte eine nadelspitze Klinge. Und wie bereits gesagt, ihr Lieben, wir befinden uns im Krieg. Und es ist wichtig zu begreifen, dass der Heilige Geist uns nicht nur als Tröster gegeben ist, sondern dass wir kämpfen sollen und dürfen. Zacharja 4,6, Altes Testament, Prophet, es wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Auch da wird uns der Heilige Geist als Kämpfer beschrieben. Wie bist du mit dem Heiligen Geist unterwegs? Ist das Schwert des Geistes dein täglicher Begleiter? Ich weiß es nicht, ich bin da immer noch am Lernen, ich finde, fange da auch erst mit an. Aber wisst ihr, wo ich das praktiziere? Wenn ich schwierige Schulklassen habe. Ich gehe da rein und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mir wirklich diese Waffenrüstung anziehe und wenn ich sie segne. Oft sagt Gott erstmal, wenn ich für schwierige Klassen anfange zu beten, segne sie, segne deine Schüler. Dann gehst du da rein in dem Bewusstsein, dass du geschützt bist und dass du mit dem Schwert des Geistes da reingehst. Und ich habe so oft erlebt, dass Stunden anders verlaufen sind, ob ich da mit diesem geistlichen Blick, mit der Waffenrüstung reingehe oder es nicht tue. Also ich bin da selber am Lernen, aber ich lade euch ein, heute Morgen das euch bewusst zu machen und das anzufangen zu praktizieren. Ich komme zum Schluss. Werdet stark, Das ist eigentlich ganz am Anfang, sagt Paulus das. Werdet stark. Im Griechischen steht ja eine grammatische Form, die es im Deutschen nicht gibt, nämlich ein sogenanntes Medium. Im Deutschen haben wir aktiv und passiv. Also, ich wasche oder ich wasche oder ich werde gewaschen. Der Grieche kennt ein Medium, was zwischen aktiv und passiv steht. Häufig wird es reflexiv übersetzt, ich wasche mich zum Beispiel. Ja? Interessant, beim Taufen, Baptizomai im Griechischen steht ein Medium. Ist jetzt nicht mein Thema, aber auch da kann man eine Weile drüber nachdenken, was das eigentlich heißt, aktiv und passiv zugleich. Hier steht, enunam muste, und werdet stark. Ein Medium drückt im Allgemeinen eine rückbezügliche Handlung aus, eine Aktion, von der angenommen wird, dass sie das Subjekt betrifft. Werdet stark, meint sich befähigen lassen von Gottes Kraft. Ein Medium hat eine aktive und eine passive Komponente. Wir können nur stark werden, wenn wir uns Gott bewusst aussetzen, aktiv, aber Gottes Wirken an uns geschehen lassen, passiv. Dass wir die Waffenrüstung für den Kampf anziehen, ist sinnvoll und notwendig. Das ist unser aktiver Part. Aber es ist alles, bleibt alles religiöser Hokuspokus, wenn Gott nicht mit seiner Kraft, mit seinem Geist den aktiven Teil übernimmt und uns wirklich befähigt. Und das wirklich eine geistliche Dimension bekommt. Und dazu lade ich euch ein heute Morgen. Ich hänge 10 Minuten. Danke, dass ihr mir trotzdem zugehört habt. Ich sage Amen.